Einen schönen guten Morgen wünscht Gabi Fröhlich. Herzlich willkommen zur Lebenshilfesendung mit dem Thema: Wie mache ich meiner Angst Beine? Ängste kennt jeder Mensch, die einen mehr, die anderen weniger. Bei manchen Ängsten ist es offensichtlich. Eine Freundin von mir etwa hat geradezu panische Angst vor Hunden. Sie ist als Kind gebissen worden, ein klassischer Fall also. Und diese Angst hat sie bis heute so sehr im Griff, dass sie ein Haus mit Hund nur im äußersten Notfall betritt. Bei so einem Beispiel ist die Sachlage ziemlich offensichtlich. Andere hingegen werden von ihren Ängsten beherrscht, ohne es überhaupt zu merken. Zum Beispiel, wenn ein Mann sich eine Freundin nach der anderen anlacht und immer dann, wenn es verbindlich zu werden droht, einen Rückzieher macht, dann hat dieser Mensch vermutlich eine große Angst vor Bindung. Mancher kann das vielleicht sogar benennen. Andere werden sich vermutlich damit herausreden, dass sie noch nicht reif für eine feste Beziehung seien oder zu freiheitsliebend. So gibt es vielerlei Formen von Ängsten, die uns mehr oder weniger einschränken. Aber allen ist gemeinsam, dass sie sich nicht so leicht abschütteln lassen. Wie mache ich meiner Angst Beine? Woher kommen Ängste überhaupt und wie kann ich ihre Schutzfunktion nutzen, ohne unter ihnen zu leiden? Darüber sprechen wir in dieser Lebenshilfesendung mit Frau Dr. Ute Horn. Sie ist Ärztin, Ehe- und Familienberaterin und mehrfache Buchautorin. Herzlich willkommen, Frau Horn, bei uns. Frau Horn, hören wir Ihre Stimme?
Ja.
Jetzt höre ich Sie auch. Grüße Sie, guten Morgen.
Ja, guten Morgen aus Krefeld. Herzliche Grüße an Sie, Frau Fröhlich.
Frau Horn, Sie sind viel mit Vorträgen unterwegs. Sie stellen sich vor Klassen mit pubertierenden Jugendlichen, manchmal einige Dutzend davon zusammen und sprechen mit ihnen über Freundschaft und Sexualität. Sie geben Interviews. Das heißt, man hat bei Ihnen den Eindruck von einer sehr selbstbewusst auftretenden Frau ohne Scheu vor der Meinung von Menschen. Ist das richtig so?
Also ich denke, man wirkt oft anders, als man sich innerlich fühlt. Auch ich bin aufgeregt vor so einer Veranstaltung und male mir manchmal auch aus, was ist, wenn ich jetzt ein Blackout hätte oder was ist, wenn die Technik nicht funktioniert oder was ist, wenn der Funke nicht überspringt zu den Jugendlichen, wenn sie mich nicht annehmen als Mensch. Und ich glaube, das ist jedem inne. Und manchmal denke ich auch, ein bisschen Lampenfieber tut auch ganz gut, damit man die nötige Spannung auch hat. Und von daher hat mir mal geholfen, als ich auf einer Rhetorikschulung war und wir mussten so einen 5-Minuten-Vortrag ausarbeiten und der wurde aufgenommen. Und ich war total aufgeregt, hatte nasse Hände und ich denke auch ein paar hektische Flecken habe ich empfunden und dass ich mich unendlich konzentrieren musste, um das auch rüberzubringen, was ich sagen wollte. Und alle anderen sagten, das hat man überhaupt nicht gemerkt, dass du aufgeregt bist. Ich sage, komm, jetzt kann doch nicht wahr sein. Und dann habe ich das Video gesehen, habe gesagt, boah, die haben recht, man merkt das gar nicht so. Und von daher habe ich begriffen, dass die Außen- und die Innenwahrnehmung oft eine ganz andere sein kann.
Das heißt, Sie sprechen als jemand, der durchaus selber Ängste kennt. Wie ist das eigentlich? Wie definieren wir Angst überhaupt?
Also ich denke, Angst ist ein Grundgefühl, was jeder Mensch kennt und was besonders in einer bedrohlich empfundenen Situation erlebt wird. Und Auslöser können sein, dass ich Angst habe, körperlich oder seelisch verletzt zu werden. Sie haben eben schon das Beispiel von diesem Hund genannt, wo ich ja Angst um mein Leben habe, Angst, wieder gebissen zu werden. Aber es kann auch sein, dass ich Angst davor habe, meine Selbstachtung zu verlieren oder dass ich in eine Situation komme, wo man mich beschämt, wo ich versage. Das ist häufig bei Prüfungsängsten so. Man möchte nicht ausgelacht werden, man möchte nicht dumm dastehen. Und das ist eine ganz natürliche Angst. Und Angst hat grundsätzlich erstmal auch eine Schutzfunktion. Und deswegen glaube ich, ist es wichtig, dass wir Angst zulassen, Angst annehmen, Angst hinterfragen und lernen, mit ihr gut umzugehen. Ein Beispiel vielleicht aus meinem Leben. Ich habe 5 Kinder geboren und ich glaube, ich habe erst beim 5. Kind richtig begriffen, dass ich nicht gegen Wehen kämpfen muss, sondern sie annehmen muss. Und eine Hebamme sagte dann, wissen Sie, ohne Ihre Wehen kommt das Kind nie auf die Welt. Begrüßen Sie Ihre Wehen, danken Sie für die Wehe. Und dann geht das auch alles viel leichter mit der Geburt. Und wenn man sich immer dagegen wehrt, dann kann das Kind auch gar nicht auf die Welt kommen. Und dazu musste ich leider schon 4 Entbindungen durchstehen, bevor ich das beim 5. richtig verstanden habe. Und es war auch eine ganz andere Geburt, Ja zu sagen zu dem. Und so, glaube ich, ist es auch mit den Ängsten, dass ich fragen muss, warum habe ich Angst? wovor schützt mich diese Angst? Ist sie gut? Soll ich sie annehmen? Oder ist sie vielleicht so groß, dass sie mich vielleicht auch an der Freude am Leben hindert oder mich auch hindert, Dinge zu tun, die ich gerne tun würde, vielleicht zu irgendeiner Veranstaltung fahren, aber ich habe Angst davor, keinen Parkplatz zu finden, oder ich habe Angst, irgendwo hinzufahren, obwohl ich die Menschen gerne treffen würde. Und ich glaube, das ist wichtig, da mal hinzugucken, und dazu sollen wir ja auch in den nächsten Minuten hier zu kommen, denke ich.
Ich denke, wenn man wirklich eine sehr stark ausgeprägte Angst hat, dann spürt man das auch und dann kann man das durchaus benennen. Sie haben da ja eben schon ein paar Beispiele genannt. Der Puls rast, man kriegt hektische Flecken, einem wird plötzlich heiß. Ich glaube, da ist es dann wirklich nicht mehr zu übersehen. Aber es ist ja so, dass es auch immer wieder Ängste gibt, die wir vielleicht in uns tragen und die uns irgendwie doch beherrschen, ohne dass wir das richtig merken. Woran kann man sowas erkennen, dass ich eigentlich aus Angst handle und nicht aus einer Überzeugung oder aus dem, was in dem Moment richtig ist?
Ja, also wenn ich zum Beispiel eine Freundin einlade, mit mir irgendwo hinzugehen und sie sagt, nein, das will ich jetzt nicht, dann ist vielleicht wirklich die Frage, ja, warum willst du denn jetzt nicht? Was könnte denn da passieren? Und sie dann vielleicht sagt, ja, also diese vielen Menschen, die sind einfach zu viel für mich und das schaffe ich einfach nicht. Dann ist die Frage, kann ich ihr helfen? Indem ich sage, guck mal, aber ich bin doch bei dir und wenn es dir zu viel wird, können wir auch rausgehen und du kannst das vielleicht auch lernen. Und das finde ich einen ganz wichtigen Punkt zu sagen, jede Art von Angst ist ein Stück weit auch erlernt. Ich habe eine gewisse Angstdisposition vielleicht mitbekommen, wie ich reagiere, aber jede Angst kann gelernt und auch wieder verlernt werden. Und von daher ist die Frage, was ist mein Ziel? Und mir hilft ein Satz, der heißt, wer Veränderung will, der sucht Wege. Wer keine Veränderung will, sucht Gründe. Und für mich ist dann immer die Frage, wo möchte ich auch diese Veränderung? Also bei mir ist es zum Beispiel jahrelang so gewesen, wenn mein Mann vorgeschlagen hat, lass uns in Urlaub fahren, dass ich erstmal Ängste entwickle und sage, oh nein, muss das sein, schon wieder Urlaub, das ganze Fremde, das ganze Neue. Und ich dann habe gesagt, nein, aber ich will doch mit ihm zusammen sein. Ich will doch nicht, dass er jetzt alleine Urlaub macht. Und ich muss gucken, wie ich mit diesen Ängsten umgehe. Und das ist vielleicht auch eine wichtige Hilfestellung, zu sagen, okay, soll es dabei bleiben oder möchte ich es verändern? Und dann suche ich nicht lauter Gründe, warum ich es nicht tue.
Das heißt, das Erste ist ein Bewusstwerden, auch ein bewusster Umgang damit. Und das andere ist dann eventuell nach Lösungen zu suchen. Frau Horn, aber es ist ja auch so, dass Ängste ja durchaus uns auch auf Gefahren aufmerksam machen wollen. Manche Ängste sind ja auch sinnvoll. Also ich muss gestehen, dass ich unseren Kindern in manchen Punkten auch wirklich das vor Augen halte, was an Schlimmem passieren kann, wenn ich zum Beispiel an eine stark befahrene Verkehrskreuzung denke. Also da ist es schon ein Stück weit so, dass ich immer wieder sage, passt auf, das ist wirklich gefährlich und wenn euch einer da überfährt, da passiert vielleicht was Schlimmes. Das heißt, es gibt ja auch Ängste, die man sich fast ein wenig, wenn man Kinder hat, wünscht, damit sie vorsichtig sind.
Ja, das ist auf jeden Fall richtig und deswegen auch zum Beispiel, wenn jetzt eine Herdplatte heiß ist, ne, dass ich diesem Kind das bewusst beibringe und vielleicht sogar mal so einen kleinen Test mache und sage, guck mal, das ist heiß, also ganz schnell wegziehen. Ja, und wenn du Angst davor hast, verbrannt zu werden, dann ist es ganz wichtig, die Hand wegzunehmen. Und deswegen habe ich am Anfang ja auch gesagt, dass Ängste Schutzfunktionen haben und dass es ganz wichtig ist. Also wir könnten ohne Ängste, glaube ich, gar nicht überleben. Auch Angst, wenn ich jetzt zu nah an eine Klippe gehe und dann runterstürze, wie es ja immer wieder passiert und wo wir merken, gerade in dieser Teenagerzeit, wo die Angst ein Stück weit ausgeschaltet wird und die unheimlich waghalsig sind. Und nicht umsonst sind die Versicherungen so, dass sie sagen, junge Männer zwischen 18 und 25, ne, die sind die gefährdetste Gruppe und die werden auch besonders teuer sein in der Versicherung, weil die diese Angst ein Stück weit übergehen und einfach zu waghalsig sind.
Aber wo wird dann Angst zur Belastung?
Ja, Angst wird zur Belastung, wenn sie mich hindert, Dinge zu tun, die ich eigentlich tun möchte. Und vielleicht kommen wir da zu den Grundformen der Angst, die der Herr Riemann sehr gut beschrieben hat in seinen Grundformen der Ängste, so heißt sein Hauptwerk. Und er unterscheidet 4 verschiedene Ängste und das sind immer so Angstpaare. Also das erste Angstpaar ist das Angst vor Veränderung und der andere Mensch, der hat Angst vor der Endgültigkeit. Und dann gibt es das andere Angstpaar, Angst vor Nähe und Angst vor Ich-Werdung, Selbstwerdung, davor, dass ich alleine bin. Und wenn wir uns die mal angucken, also ich finde, habe mich da sehr gut wiedergefunden in dieser Angst vor Veränderung. Ich kann mich noch erinnern, ich war in der Schule und alle anderen freuten sich aufs Abitur und sagten, boah, endlich studieren, endlich weg von zu Hause, endlich was Neues erleben. Und ich dachte, ja, aber hier habe ich die Geborgenheit, hier weiß ich genau, wie es läuft, hier komme ich zurecht, hier fühle ich mich wohl. Boah, da ist so viel Fremdes, so viel Neues, werde ich das überhaupt hinkriegen? Also ich hatte diese Angst vor der Veränderung. Oder ich weiß noch, in dem Jahr, wo wir heiraten wollten, das letzte Weihnachtsfest zu Hause. Ich stand im Gottesdienst und wir sangen O du Fröhliche und ich weinte und weinte und weinte. Und ich denke, was ist denn mit dir los? Und dann habe ich gesagt, das letzte Weihnachtsfest zu Hause und danach bin ich verheiratet und wer weiß, wo ich dann Weihnachten feiere. Also diese Angst vor Veränderung, die ist in mir immer wieder sehr groß gewesen. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum ich nicht so gerne in Urlaub fahre, weil dann ja alles neu ist und ich muss mich auf alles Neue einstellen. Und ich bin mit meinem Mann mal in Thailand gewesen und wir wollten danach weiterfahren und in einem Krankenhaus arbeiten. Wir waren die erste Woche in Bangkok und ich habe in dieser ersten Woche 5 Kilo abgenommen, weil alles fremd, alles neu. Ich konnte nichts lesen, die ganzen Schriftzeichen. Dann fiel mir auch auf, diese vielen dickeren Männer an der Seite der thailändischen Frauen und die Prostitution. Und ach, es war einfach alles viel zu viel für mich. Also das ist der Mensch, der Angst vor Veränderungen hat. Der möchte, dass alles beim Alten plant. Der möchte auch nicht, dass sich vielleicht Hauskreise teilen oder dass eine Gemeinde zu groß wird oder so. Also das sind die Menschen. Und die anderen, das zum Beispiel mein Mann, finde ich da sehr gut wieder in der Angst vor Endgültigkeit. Die haben immer Angst vor Langeweile, vor der Notwendigkeit des Begrenzten, des Festgenagelt werden. Die möchten am liebsten schon nach 1 oder 2 Jahren wieder einen neuen Arbeitsplatz haben. Während ich hätte von Anfang bis Ende immer in der gleichen Klinik sein können. Ich bin ja auch als Ärztin unterwegs gewesen. Und die brauchen immer wieder einen neuen Kick. Und dann hatten wir ja noch 2 Ängste. Die Angst vor Nähe. Das haben Sie eben ja auch schon gesagt. Wenn ein Mann immer wieder neue Freundinnen hat und sich aber dann doch nicht dazu durchringen kann, zu heiraten, weil er Angst hat, boah, jetzt bin ich festgefahren, jetzt. Vielleicht kommt ja doch noch irgendwann eine bessere Traumfrau um die Ecke und ich möchte mich nicht binden, ich möchte jetzt keine Ehe, keine Kinder, keine Wohngruppe gründen. Ich möchte einfach immer auch noch offen sein, das zu tun, was ich tun will. Das sind viele Singles, die Single bleiben und bewusst Single bleiben, also nicht die, die sagen, ja, ich würde ja gerne heiraten, wenn ich den richtigen finden würde. Aber es gibt Menschen, die ganz bewusst Single bleiben, Karriere machen wollen. Die wollen ihre Freizeit selber gestalten. Und die letzte Gruppe Menschen, das sind die, die wieder Angst haben, eigenständig zu leben. Also die würden lieber mit einer Gruppe verreisen als alleine, weil die Gruppe ihnen Sicherheit gibt. Und sie bleiben lieber in einem Hamsterrad des Bedienens und eigene Wünsche zurückstellen um dieser Gemeinschaft willen. Also da habe ich mich auch als junger Mensch sehr gut wiedergefunden. Weil wenn meine Eltern mal sagten, wir gehen weg, dann habe ich mir immer eine Freundin eingeladen. Also das Gefühl, alleine zu Hause in dem großen Haus bleiben zu wollen, das ging gar nicht. Während meine Schwester, die hat sich dann Opern angehört und Musicals und die fand das herrlich, einen ganzen Abend ganz alleine. Wir waren da sehr unterschiedlich drin. Und mir haben diese 4 Angsttypen sehr geholfen, mich selber zu erkennen und zu sagen, okay, das ist mein Grundmuster, aber es muss ja nicht so bleiben. Und ich kann mich ja verändern und ich will mich auch verändern.
Vielleicht kann man noch bei der Angst vor Nähe, da kommt mir noch dazu, dass vielleicht auch eine Angst da ist, irgendwie schwach zu werden. Also wenn man Nähe zulässt, dann macht man sich ein Stück weit abhängig. Das ist ja bei vielleicht auch bei manchen so, dass man, wenn man jemanden liebt, dann kommt man in eine Situation, in der man ihn nicht mehr vermissen möchte. Und das ist ja dann auch wieder ein Stück Abhängigkeit und das verunsichert wahrscheinlich auch viele.
Ja, das ist das eine. Und das andere ist, ich hatte ja gesagt, Angst kann man auch erlernen. Also ich habe das mal beobachtet, wenn ein junger Mensch seine Mutter sehr früh verliert. Also jetzt da war es ein Mann, der hat seine Mutter mit 10 Jahren an Krebs verloren. Und er hat irgendwie dann so eine Festlegung gemacht, alles, was ich liebe, geht weg. Und ich werde mich nicht an eine Frau binden, denn wenn ich sie zu sehr liebe, wird sie auch sterben. Und er hat das eigentlich erst mit 50 aufgegeben, wo er eine Frau kennengelernt hat, sie auch geheiratet hat. Unglücklicherweise stirbt sie dann wirklich auch 1 Jahr später an Krebs. Aber da hat er gesagt, als Kind entschied ich mich für die Einsamkeit. Als Erwachsener entschied ich mich für die Liebe. Und da sieht man auch dieses Reifwerden und dieses drüber nachdenken und ja, sein Leben nochmal neu sortieren. Manchmal sage ich auch, wir können unsere Festplatte nochmal neu formatieren und nicht stecken bleiben in dem, was wir als Kind erlebt haben, was furchtbar war und was uns dann dahin getrieben hat, auch so zu handeln. Aber meine Reaktion auf das, was ich erlebt habe, das bestimmt auch den Rest meines Lebens. Und deswegen nochmal hinzugucken und zu sagen, okay, du hast was Furchtbares erlebt, du kannst es wieder erleben, aber du musst es auch nicht wieder erleben.
Wir können vielleicht nachher mal kurz unseren Hörerinnen und Hörern auch Zeit lassen, darüber nachzudenken, ob sie sich in einem dieser Typen wiederfinden. Ich möchte aber vorher noch vielleicht kurz, Sie haben das gerade schon, sind schon eingestiegen in das Thema, woher kommen diese Ängste? Vielleicht können wir das noch dazulegen. Woher kommt, also Sie sagten jetzt eben, dass manches ist einfach persönliche Erfahrung.
Ja, also durch Erfahrung werden Ängste aufgebaut. Das war diese Erfahrung mit dem Hund, die sie hatten, oder Verlust in der Familie, was wir gerade schon mal hatten. Oder wenn wir nochmal an die Kriegsgeneration denken, die immer diese Bombenalarme hörten und dann in diese engen Kellerräume mussten und die jetzt Silvester manchmal immer noch nicht ertragen können, weil sie immer wieder noch an diese Bomben erinnert werden und die Sirenen in der Silvesternacht erinnern sie daran. Oder die dann halt das auch entwickeln, dass sie in engen Räumen Angst kriegen, nicht Aufzug fahren und so, weil sie einfach sagen, boah, diese Enge, die habe ich immer noch mit und das wollte ich nie wieder erleben. Also das sind die Ängste, die gekommen sind aus der Erfahrung, die ich gemacht habe. Es gibt aber auch Ängste, die entstehen dadurch, dass ich bei anderen etwas beobachte. Ja, ich beobachte, wie Geschwister bestraft werden und denke, oh, das will ich auf gar keinen Fall erleben. Und es entwickeln sich Ängste. Oder Ängste entstehen von Generation zu Generation. Vielleicht hat meine Mutter Angst gehabt vor Vergewaltigung und sie gibt mir diese Angst mit. Schon alleine dadurch, wie sie mich behandelt, dass sie mich immer abholt und bringt, wo ich hin muss. Und dass sie eine ganz große Angst in mich hineinlegt. Oder wenn meine Eltern vielleicht immer jeden Pfennig rumdrehen mussten und eine Existenzangst darin war, dann übernehme ich die ein Stück weit. Und ich denke, Mensch, eigentlich heute geht's dir doch gar nicht so schlecht. Warum gönnst du dir denn immer noch nichts? Selbst wenn du auf Reisen bist, gönnst du dir keinen Kaffee in der Raststätte, weil du sagst, nein, das muss man jetzt nicht machen, man kann auch Wasser trinken. Und du spürst, aha, das ist halt diese Existenzangst. Und die dritte Art, Ängste zu bekommen, ist die, dass mir andere was erzählen oder mich auch warnen vor bestimmten Dingen. Ich weiß noch, als ich mein erstes Kind entbunden hat 4 Wochen vorher eine andere Frau entbunden und ich sagte dann, sag mal, wie ist das denn, ein Kind zu bekommen? Und dann sagt die, in deinen kühnsten Träumen kannst du dir das nicht ausmalen, wie furchtbar das ist. Und bis dahin ging ich da noch ganz locker dran und habe gedacht, naja, das haben schon so viele Frauen geschafft, das werde ich auch schaffen. Aber als sie dann davon erzählte, da bekam ich auch Angst, es wurde mir erzählt. Also das sind so die 3 verschiedenen Möglichkeiten, Ängste zu entwickeln, also erstmal Erfahrung zu machen, dann beobachten an anderen Menschen, in welchem Umfeld ich umlege und das, was man mir erzählt.
Vielleicht können wir an der Stelle ein wenig Musik hören und nehmen die Fragen nochmal mit. Vielleicht kann jeder das auch für sich selbst nochmal da ein bisschen nachforschen. Welcher Typ von Angst bin ich? Es gibt die Menschen, die vielleicht geprägt sind eher von der Angst vor Veränderung oder im Gegenteil, die Angst vor Endgültigkeit eher das bestimmende Element ist. Dann gibt es Menschen, die Angst vor Nähe haben, Verbindung auch, Nähe, Bindung an Menschen oder das andere Paar, das dazugehört. Im Gegenteil, die Angst vor Selbstwerdung, womit einhergeht die Angst davor, allein zu sein, mit sich zu sein. Wir hören jetzt etwas Musik und dann, wer möchte, kann da ein wenig nachspüren. Wie mache ich meine Angst Beine? Das fragen wir in dieser Lebenshilfesendung bei Radio Horeb mit Frau Dr. Ute Horn, Ärztin, Ehe- und Familienberaterin und Buchautorin, uns zugeschaltet aus Krefeld. Wir haben schon, Frau Horn, gesprochen über die Ursachen der Ängste, also dass Ängste auch eine notwendige Warnfunktion sind und dann nur uns manchmal einschränken über die Maßen. wenn sie eben ja über die Maßen entwickelt sind und uns daran hindern, das zu tun, was wir eigentlich tun würden oder auch für richtig halten. Wir haben die verschiedenen Angstpaare, Spektren der Angst kennengelernt, die Angst vor Veränderung, Angst vor Endgültigkeit, Angst vor Nähe, Angst vor Selbstwerdung. Und das ist der Psychoanalytiker Riemann, der das einmal so aufgeteilt hat. Und sie haben uns auch gesagt, dass Ängste oft gelernt werden, entweder durch eigene Erfahrung, durch fremdes Verhalten, das wir beobachten, oder dadurch, dass wir von anderen das gehört haben, dass sie uns instruiert haben. Jeder findet sich wahrscheinlich in irgendeinem dieser Typen von Angst wieder. Wann ist es eigentlich so, Frau Horn, dass eine Angst auch in eine Ängstlichkeit übergeht? Das unterscheiden wir ja auch noch, Angst und Ängstlichkeit.
Ja, also Ängstlichkeit ist dann eher wie so eine Persönlichkeitseigenschaft, dass mein Grundtyp ist, dass ich eigentlich vor fast allem Angst habe. Dann würde man vielleicht von Ängstlichkeit sprechen, wenn das so alle Bereiche betrifft. Ich denke, Angst kennt jeder und in verschiedenen Bereichen, aber vielleicht sagt der eine nur, ja, im Urlaub habe ich Angst und vor Prüfungen habe ich Angst und davor habe ich Angst, aber eigentlich bin ich kein ängstlicher Mensch. Also ich kann Fahrrad fahren, ich kann Auto fahren, ich kann Sport machen, ich kann ganz viele Dinge machen, wo ich keine Angst habe. Von daher, wenn das so eine Grundstimmung ist, die man hat, dass man vor allem erst Angst hat, auch vor, was weiß ich, Geburtstag feiern oder Geburtstag ausfallen lassen. Also wenn so alles eigentlich erstmal mit Ängsten belegt ist, dann würde ich von Ängstlichkeit sprechen.
Kommen wir nochmal zu einem weiteren Punkt, zu den Funktionen und den Folgen von Angst. Also wir haben ja schon gehört, es gibt manchmal gute Funktionen, aber manchmal unliebsame Folgen. Was können Folgen von Ängsten sein?
Ja, ich würde schon gerne nochmal den Schwerpunkt darauf setzen, dass Angst auch ein wirklich guter Begleitgeber und guter Ratgeber von uns sein kann. Und dass er uns in einer Situation den Weg weist, entweder fliehen oder Angriff. Also ich denke, das kommt vielleicht auch aus dem Jagdbereich. Also wenn ein wildes Tier mir gegenübersteht, dann muss ich in Windeseile entscheiden, fliehe ich, hat keinen Sinn, der nächste Baum ist da, oder ich erschieße ihn. Und ich glaube, das ist auch etwas, was wir uns zu eigen machen können. Also was ist die Lösung dieser Angst, die jetzt gerade mich befällt? Aber es gibt Formen, mit der Angst umzugehen, die mehr oder weniger gut sind. Also zum Beispiel gibt es das Vermeidungsverhalten. Also wenn ich jetzt Angst vor Hunden gehe, dann gehe ich halt im besten Fall auf die andere Straßenseite. Im schlimmsten Fall treffe ich mich nie wieder mit Menschen, die auch einen Hund haben, was mich dann schon einschränkt. Vielleicht sogar selbst, wenn die sagen, ich sperre den Hund in ein Zimmer ein, dass man sagt, nee, das ist mir zu unsicher, vielleicht kommt der Hund doch raus. Und dann ist es wieder schwieriger. Wenn ich jetzt mal eine Fahrprüfung nehme, also Vermeidungsverhalten wäre dann, ich gehe gar nicht zur Prüfung und ich kriege bis zu meinem Lebensende keinen Führerschein, was ja sehr, sehr traurig wäre. Die zweite Form wäre, ich bagatellisiere einfach meine Angst und ich sage, naja, ist alles gar nicht so schlimm und auch die Prüfung ist gar nicht so schlimm und nein, ich habe da auch gar nicht so viel für gelernt, also ich bagatellisiere das auch vor mir und auch vor anderen. Die dritte Form wäre dann, ich verdränge es. Ja, alles, was mir Angst macht, versuche ich zu verdrängen. Und wenn jetzt jemand sagt, ja, du hast doch gleich die Prüfung, dann sage ich, na komm, rede da bitte nicht von, lass uns jetzt von was anderem reden. Ich verdränge es so lange, bis es nicht mehr auszuschalten ist. Die vierte Möglichkeit wäre, ich leugne sogar meine Angst. Ich sage, nein, ich habe überhaupt keine Angst und ich versuche mir das einzureden und auch anderen, wenn sie mich fragen, ja, wie war das denn jetzt, hattest du Angst vor der Prüfung? Und ich sage, nee, ich hatte überhaupt keine Angst vor dem Test. Hätte ich ihnen ja eben auch sagen können, nein, ich habe keine Angst vor den Jugendlichen zu stehen. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen ist das nicht die Wahrheit. Die nächste Möglichkeit wäre das Übertreibungsverhalten. Also die Angst wirkt dann wie so ein Vergrößerungsglas. Und wenn ich jetzt an die Fahrprüfung denke, dann lese ich mir immer noch bis zur letzten Minute, lese ich mir alle Fragen durch und denke, oh Mann, hoffentlich kommt das nicht, hoffentlich kommt das nicht. Und die Angst wirkt wie ein Vergrößerungsglas. Ich glaube, das ist dadurch ganz gut ausgedrückt. Die nächste Möglichkeit, damit umzugehen, ist, es zu generalisieren, die Angst, zu sagen, naja, jeder hat doch Angst vor einer Prüfung und es ist eine ganz normale Entscheidung und dann werde ich das schon auch irgendwie schaffen. Oder wie ich da bei der Geburt sagte, naja, jeder hat schon mein Kind gekriegt, dann werde ich das auch schaffen. Ich generalisiere. Und das Ideale, was wir machen sollten, ist das Bewältigungsverhalten, dass wir uns angucken, wie ist das Maß der Angst, ist es in Ordnung oder ist es zu viel? Dann vielleicht auch verstandesmäßig drangehen, vielleicht sagen, okay, wie wahrscheinlich ist es, dass ich jetzt durch die Prüfung falle? Ich habe gut gelernt, so schwer sind die Fragen, ich habe jetzt 3 Tests gemacht, also die Wahrscheinlichkeit ist recht groß, dass ich es schaffen kann und dass ich mir jetzt nicht so viele Angst mache. Und ich weiß halt von der Erfahrung, das bringt auch jetzt nichts, wenn ich jetzt in den letzten 3 Minuten hier noch alles mache. Sollte vielleicht keinen Kaffee trinken, damit ich nicht zu sehr auf die Toilette muss. Und so versuche ich halt einfach mit meiner Angst zusammen gut umzugehen. Auf der anderen Seite auch zu sagen, okay, ich fand es auch gut, dass ich jetzt Angst hatte. Dadurch habe ich mehr gelernt. Wenn ich gar keine Angst hätte, würde ich auch gar nicht mehr lernen. Und dann gibt es noch eine letzte Möglichkeit, mit Angst umzugehen. Das ist das sogenannte Heroisierungsverhalten. Das heißt, ich mache daraus eine Heldentat. Also ich sage, ich habe eigentlich wahnsinnige Angst, vom 10-Meter-Turm zu springen, aber ich schaffe das, ich mache das und hinterher feiere ich mich als den großen Held. So kann ich natürlich auch mit meiner Angst umgehen. Und ich denke, jede Einzelne hat auch ihren Sinn, ist auch nicht schlecht. Also man kann jetzt nicht sagen, es ist schlecht, sondern es hilft mir zum Überlegen, zum Überleben. Es ist halt nur eine Katalogisierung, dass ich sage, okay, wie gehe ich denn damit um? Und ja, vielleicht kann man sagen, ich möchte dahin kommen, dass ich wirklich meiner Angst in die Augen gucke und sie in angemessener Art und Weise mit ihr umgehe.
Vielleicht können wir das auch noch mal an einzelnen Beispielen uns anschauen. Ich glaube, dass das ja wirklich das ist, worauf es uns jetzt besonders ankommt, nämlich der Versuch herauszufinden, wie können wir, wenn wir Ängste haben, da sinnvoll mit umgehen. Vielleicht können Sie uns noch mal ein paar Beispiele, haben Sie schon kurz genannt, aber vielleicht haben Sie auch aus der eigenen Erfahrung etwas, wo Sie sagen, da habe ich das zuerst versucht zu vermeiden oder bagatellisiert oder so und das ist dann passiert und dann, oder Sie haben ein Beispiel von jemand anderes und dann, als es dann in die gute Bewältigung ging, dann konnte ich dann anders damit umgehen.
Ja, also bei mir war es zum Beispiel eine Sache, oft ist das, Ängste sind auch oft mit Schwächen kombiniert, fällt mir da gerade auf und ein. Also eine meiner Schwächen ist, dass ich mich nicht so super gut orientieren kann. Manchmal sage ich scherzhaft zu meinem Mann, du kannst mich 3-mal im Kreis drehen und ich weiß nicht mehr, wo Norden, Süden, Westen, Osten ist und ich kenne mich nicht mehr aus. Ich muss mir auch immer ganz genau überlegen, wo ich mein Auto hingestellt habe, besonders in einer fremden Stadt. Oder ich bin so der Typ, wenn ich einkaufen fahre, ich stelle es immer an die gleiche Stelle, das Auto, damit ich es auch garantiert wiederfinde. Und diese Angst, mich zu verfahren oder auch keinen Parkplatz zu finden, das waren schon Ängste, die mich lange auch dominiert haben, weil ich es halt auch oft erlebt habe, dass ich dann auf einmal nicht mehr wusste, wo muss ich denn jetzt raus, war schon 10-mal zu meiner Freundin gefahren und denke, Mensch, ich weiß wieder nicht, wo die Ausfahrt ist. Und es war halt noch zu einer Zeit, wo nicht jedes Auto ein Navigationssystem hatte. Und für mich war dann der Prozess A, anzunehmen, okay, ich habe da eine Schwäche, B, zu sagen, ich ruhe mich da jetzt aber auch nicht drauf aus, weil das habe ich eine ganze Zeit gemacht. Sobald ich mich zu meinem Mann ins Auto setze, habe ich abgeschaltet, habe gar nichts mehr gemacht. Und mein Mann trainierte immer weiter seinen Orientierungssinn und ich nicht. Und ich habe jetzt gesagt, okay, nein, das will ich nicht mehr. Ich will selber auch fahren, selber auch nachdenken, mir selber auch alles durchgucken, angucken. Dann bin ich auch bereit, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Also damals habe ich meinen Mann immer wieder gefragt, habe Atlanten studiert. Heute schalte ich das Navigationssystem ein. Und so habe ich Stück für Stück bin ich da rausgekommen, zu sagen, diese Angst darf mich nicht hindern, irgendwo hinzufahren. Für mich war das dann auch so, dass ich wirklich Angst hatte, zu Vorträgen zu fahren und gesagt habe, manchmal, also die größte Arbeit ist für mich, hier den Weg zu finden. Also der Vortrag selber ist nicht so schlimm, aber der Weg zu finden, der hat mich oft an den Rand gebracht. Und gut, die andere Sache ist auch, dass ich immer wieder mit Gott durch diese ganzen Ängste und so hindurchgehe und sage, ich bitte dich jetzt, dass du mir hilfst. Und ich habe schon oft erlebt, auch, dass er mir dann wirklich einen Engel geschickt hat oder eine ganz nette Geschichte ist, als ich noch kein Navigationssystem hatte und mich mal wieder hoffnungslos verfahren hatte von einem Vortrag nach Hause. Da rief mein Sohn mich an auf Handy und sagte, Mama, kannst du mich nicht von dem Freund da und da und da abholen? Und dann war ich wirklich 3 Minuten von diesem Haus entfernt. Und ich konnte ihn sofort abholen. Und dann, als ich ein Navigationssystem bekam, sagte er, oh Mama, jetzt kann der Heilige Geist dich gar nicht mehr leiten, wenn du immer nur auf das Navi guckst. Wie schön das war, als du dich damals verfahren hast und du mich einfach abholen konntest. Das, was ich auch hatte, ich bin ja Mutter von 7 Kindern und als sie alle klein waren und mein Mann ist leitender Oberarzt an der Hautklinik, kam er oft später, habe ich meine Phase gehabt von 3-4 Wochen, wo ich panische Angst hatte, Witwe zu werden. Ich muss mich dazu sagen, ich hatte gerade ein Buch gelesen von der Hanna Rich, das ist eine Pastorenfrau, die nach der Geburt ihrer Zwillinge erleben musste, dass ihr Mann ganz plötzlich starb. Und oft denkt man ja dann so, oh, warum habe ich das jetzt gelesen? Werde ich vorbereitet? Geschieht mir das auch? Und ich habe eine richtige Panik entwickelt, immer wenn mein Mann später nach Hause kam. Und dann kann ich mich gut an einen Abend erinnern, da habe ich gesagt, Jesus Christus, ich kann mit dieser Angst und Panik nicht leben. Und ich mache jetzt eine Entscheidung. Ich vertraue jetzt dir, dass wir unsere Kinder gemeinsam großziehen werden. Und sollte das nicht so sein und mein Mann sollte vorzeitig sterben, dann wirst du mir die Kraft geben, dieses Schicksal zu tragen. Und darauf baue ich jetzt und ich lasse meine Angst jetzt los. Und das war für mich also wirklich wie so ein Befreiungsschlag. Und das hat mir in einer anderen Situation auch geholfen, als ich mit meinem 4. Kind schwanger war und eine Freundin von mir, die auch Christin war und ganz eng an Gottes Hand geht und auch ihr 4. Kind bekam und sie bekam ein mongoloides Kind. Und ich sofort dachte, oh, wir sind in der gleichen Situation, wir sind gleich alt, wir kriegen beide das 4. Kind und wahrscheinlich teilen wir jetzt das gleiche Schicksal. Und auch da habe ich dann gesagt, Jesus, du weißt, was ich mir wünsche. Ich wünsche mir ein gesundes Kind, aber wenn es so sein sollte, dann wird es einen Sinn haben und dann nehme ich dieses Kind aus deiner Hand an und dann wirst du mir alles geben, was ich brauche.
Also ich höre da jetzt auch raus, Christen sind nicht, auch wenn sie wirklich gläubige Christen sind, nicht davor gefeit, Angst zu haben, aber sie scheinen dadurch doch eine andere Möglichkeit des Umgangs noch damit zu haben. Also eigentlich im Endeffekt dieses Vertrauen in Gott, dass er alles schon gut machen wird, auch Dinge, die mir Angst machen, irgendwie im Blick hat und mit mir durchsteht, das kann doch wirklich eine große Hilfe sein, auch mit seiner Angst umzugehen.
Das ist richtig, wobei ich noch einen Schritt weiter gehen würde. Also in mir ist noch nicht mal die Überzeugung, dass alles gut wird im Sinne, dass sich alle meine Wünsche erfüllen und alle meine Gebete auch so erhört werden, wie ich sie bete. Also wenn ich um Gesundheit bete, dass ich auch Gesundheit kriege, ja, wenn ich klar. um Reichtum bete, dann nicht. Aber ich habe die ganz tiefe Gewissheit, dass wenn Gott mich durch Schicksalsschläge durchgehen lässt, ich sage jetzt mal, er ist ja allmächtig, er könnte es verhindern, aber er lässt sie in meinem Leben zu, dass er mir dann auch alles gibt, dass ich sie tragen kann. Und diesen Glauben, den habe ich und der ist auch schon oft bewährt worden. Ich meine, die Bibel spricht ja auch sehr deutlich davon, dass wir Angst haben können in der Welt. Ne? Im Johannes steht, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Und die Jahreslosung dieses Mal ist, dass Gott uns tröstet, wie eine Mutter uns tröstet. Aber Trost kriegt man ja nur in der Situation, die nicht schön ist, die traurig ist. Und das zu erfahren, dass es Trost gibt und dass wir ihn anrufen können in unserer Angst, in unserer Not und dass er einen Ausweg zeigen wird. Mir hat mal eine Kindergärtnerin gesagt, Frau Horn, Sie sind eine Frau der Hoffnung. Und ich dachte, was für ein schönes Kompliment für eine Christin, eine Frau der Hoffnung, die nicht glaubt, dass alles gut ausgeht, aber dass es Sinn macht, egal wie es ausgeht. Das habe ich so für mich gedacht.
Meinte ich auch jetzt nicht mit gut wird, dass es dann so wird, wie ich meine, sondern tatsächlich, wie das mit dem Mutter, die das Kind tröstet, ist. Mir hat jemand auch mal einen schönen Satz gesagt, ist, dass er, wenn ein Kind sich angeschlagen hat, am Schienbein zum Beispiel, und Schmerzen hat und dann zur Mutter läuft und die Mutter es auf den Schoß setzt und instinktiv sagt, es ist alles ist gut. Und dann ist für das Kind in dem Moment auch alles gut. Irgendwo ist es dann gut, obwohl es nicht gut ist. Das Bein tut ja noch immer weh. Aber trotzdem ist es dann insofern dann doch wieder gut. Und das ist vielleicht, denke ich, auch das, was diejenigen, die selbst erfahren, Kinder Gottes zu sein, eines ganz guten Vaters, sich da immer wieder in dieses Vertrauen hinein zu leben, dass selbst Dinge, die uns nicht gut scheinen, am Ende doch in ihm wieder gut sind.
Das stimmt. Das würde ich auch so sehen. Also ich habe da halt ja, da haben wir auch schon mal eine Sendung drüber gemacht, habe vor 2,5 Jahren ja erleben müssen, dass ich von jetzt auf gleich ins Krankenhaus musste mit einer großen Gehirnblutung. Und normalerweise würde man in so einer Situation panische Angst haben. Existenzangst, Angst, was wird aus mir, was wird aus meiner Familie, was wird aus meinen Kindern. Und ich habe wirklich erlebt, dass ich ganz tiefen Frieden hatte. Und ich hatte Frieden in der ganzen Zeit des Krankenhauses durch die ganze schwere 6-stündige Operation. Mir wurde dann ein Gefäßtumor im Kopf entfernt. Mit all den Möglichkeiten, die hätten passieren können, die besonders wir Ärzte natürlich auch sehr genau wissen, aber auch heute die Ärzte einen ja wirklich, ich sag jetzt mal gnadenlos aufklären. Und trotzdem habe ich diesen Frieden empfunden. Und das ist auch etwas, glaube ich, was wir Christen erleben können. Im Kolosserbrief steht in der Bibel, der Friede Christi regiere in euren Herzen. Und das ist ja ein ganz starkes Wort, wenn da eine Regierung ist, eine Herrschaft, etwas, was größer ist als jeweils, was wir uns vorstellen können. Und der regiert in unseren Herzen. Das finde ich ein sehr, sehr schönes Bild, was mir oft hilft, dass ich sage, Jesus, regiere du jetzt bitte in mir und schenke mir diesen Frieden, was für mich das Gegenteil von Angst ist, Frieden.
Und ich denke, an der Stelle können wir noch eine kurze Musik hören. Und von nun an möchte ich auch unsere Hörerinnen und Hörer einladen, anzurufen, wenn sie Fragen haben zu dem Thema, wie mache ich meine Angst Beine? Oder sie haben einen persönlichen Erfahrungsbericht mit einzubringen. 089 517 008 008. Das ist Ihre Nummer für die Fragen an Frau Dr. Ute Horn zum Thema, wie mache ich meine Angst Beine? 089 517 008 008. In der Lebenshilfesendung stellen wir uns die Frage, wie mache ich meine Angst Beine? Unser Gast ist die Ehe- und Familienberaterin und Buchautorin Ute Horn. 089 517 008 008 ist die Nummer zu dieser Sendung und die hat gewählt Frau Schlürmann aus Frankfurt. Grüß Sie, Frau Schlürmann, guten Tag.
Ja, grüß Gott. Ich möchte Frau Horn mal danken, weil irgendwie so, was sie so erzählt, das ist so auch mein Leben gewesen. Und ich habe auch mitgekriegt, immer alles in Gottes Hände legen und ihm vertrauen. Also das ist mir irgendwie so wichtig geworden, weil da klappt's wirklich. Weil die ganzen Probleme, die sie erzählt, also die Frau Horn, ist eigentlich auch so mein Problem gewesen mit den Ängsten und Versagen und was da alles so gibt. Und ich bin jetzt ganz glücklich, weil das für mich nochmal so eine Bestätigung ist, dass ich auf dem Weg bin, auf dem guten Weg.
Vielen Dank, Frau Stürmann, ja, für Ihren Anruf.
Ja, bitte.
Alles Gute Ihnen, alles Gute nach Frankfurt. Frau Horn, noch was dazu?
Nee, ich finde das sehr schön. Mhm. Ich glaube, das ist es auch. Also an der Beerdigung meines Vaters habe ich gesagt, mein Vater war mein Rückenwind. Und ich glaube, wir brauchen immer wieder Menschen, die der Rückenwind sind. Und ich habe es so empfunden, dass dadurch, dass ich mich jetzt hier geoutet habe und auch über meine Ängste gesprochen habe, ich für die Frau Schlürmann jetzt sowieso Rückenwind war, dass ich gesagt habe, ja, wir sind auf dem richtigen Weg, lass uns dran festhalten. Und das finde ich sehr schön.
Dann begrüßen wir nun Frau Bender aus Erlangen. Grüße Gott, Frau Bender.
Anrufen darf oder dass ich eine Frage stellen darf, aber jetzt möchte ich erst mal einen Kommentar geben zu dem, was Sie sagten, dass Sie Jesus Ihr Leben übergeben haben. Ich kam einmal mit einer ganz schrecklichen Angst nach Hause und schaue auf das Bild des barmherzigen Jesus. Jesus, ich vertraue auf dich. Seitdem ist mir jede Angst genommen. Aber dazu möchte ich dann eine Frage, nicht dazu, sondern in Folge eine Frage stellen. Es ist jemand, der Entscheidungen müssen wir ja immer treffen. Und wenn er, also eine Bekannte, wenn sie Entscheidungen getroffen hat nach langer Überlegung, dann ist es okay. Und dann geht sie ins Bett mit guten Gedanken und wacht in der Nacht mit Panik auf. Habe ich mich jetzt falsch entschieden? Das ist ganz, ganz schlimm. Das passiert sehr oft. Das ist meine Frage.
Danke, Frau Bender. So, ich kenne auch jemanden, der sich ganz fürchterlich schwer tut mit Entscheidungen und immer wieder Angst hat, die Entscheidung könnte dann doch die falsche gewesen sein und es hätte ja genau das andere das Richtige gewesen. Frau Bender, vielleicht noch, ist die Person, von der Sie sprechen, eine gläubige Frau oder nicht. Frau Bender?
Ja?
Frau Bender, ist die Person, von der Sie sprechen, gläubige Christin?
Ja,
oder
natürlich.
Ist sie?
Okay. Sie übergibt alles dem Herrn. Aber gut. Sie hat Angst, verlassen zu werden, weil sie das schon erlebt hat. Und sie ist sehr gläubig. Mhm. Aber es ist irgendwie leicht, fehlt ihr das allerletzte Gottvertrauen. Ich weiß es nicht.
Was man ja auch nicht machen kann in dem Sinne. Nicht viel Vertrauen wächst ja auch durch Erfahrung. Aber Frau Horn, vielleicht haben Sie dazu eine Idee.
Ja, ich hatte ja gesagt schon mal in der Sendung, dass meine Schwäche oft auch der Grund ist für meine Angst. Ne, und meine Orientierungslosigkeit war die Angst davor, dann irgendwie wegzufahren. Und sie scheint eine Schwäche zu haben in Entscheidungsfähigkeit und damit macht ihr das Angst, wenn sie sich dann entschieden hat, habe ich mich richtig oder falsch entschieden. Könnte man natürlich nochmal in ihre Kindheit hineingucken, wie ist sie da umgegangen mit Entscheidungen, durfte sie überhaupt Entscheidungen treffen? Also ich kenne eine Person, da haben die Eltern alles für sie entschieden und sie hat bis 20 überhaupt nie was entschieden und das war für sie ganz, ganz schwer, dann auf einmal entscheidungsfähig zu werden. Bei meinen Jugendlichen sage ich immer, ich wünsche euch, dass ihr entscheidungsfähig werdet, dass ihr Menschen habt, die euch dabei helfen, gute Entscheidungen zu treffen. Und dass ihr dann diesen Weg auch konsequent geht. Und wenn er falsch ist, kann man auch mal natürlich einen Weg zurückgehen. Aber dass ihr darüber dann auch Frieden bekommt. Und ich würde jetzt, wenn dieser Mensch zu mir käme, zum Gespräch, würde ich mal versuchen, was war da in ihrer Kindheit? Kann man da vielleicht noch was aufarbeiten? Kann man nochmal neu einordnen? Sagen, okay, als Kind hattest du keine andere Chance. Du musstest so reagieren. Aber du bist jetzt erwachsen. Du kannst jetzt anders reagieren. Und das andere ist, glaube ich, was so Menschen hilft, ist, wenn zum Beispiel jetzt Frau Bender mit ihr den Weg der Entscheidung durchgegangen ist und sagt, guck mal, aus den und den und den Gründen hast du dich so entschieden. Und ich kann nur sagen, ich würde sagen, du hast dich gut entschieden. Und dass sie wie so ein Coach dann funktioniert. Und wenn jetzt so eine Panik kommt, dass sie auch vielleicht die Möglichkeit hat anzurufen, sagen, hör mal, sag du mir doch nochmal, stimmt das? War das richtig? War das nicht richtig? Und wenn dann Frau Bender einfach sagt, du, es war richtig. Wir haben es wirklich von allen Seiten geguckt, es ist in Ordnung. Und dass sie so Stück für Stück dann lernt, damit umzugehen. Es ist oft wie so eine Zwiebelschale, die nacheinander absortiert wird. Und irgendwann ist sie durch und kann sich entscheiden. Das ist wahrscheinlich etwas, was sie schon lange begleitet. Und was sie aber lernen kann, wie ich am Anfang sagte, jede Angst kann erlernt und wieder verlernt werden. Aber es dauert natürlich. Wenn ich jetzt 40, 50, 60 Jahre so gelebt habe, ist es schwierig, das jetzt von jetzt auf gleich den Schalter umzudrehen. Und dann braucht man Menschen, die geduldig mit einem gehen, bis man es dann kapiert.
Frau Bender?
Ja, ich mache es schon so. Dankeschön.
Ja, super.
Dankeschön. Alles Gute. Vielleicht ist es so, dass man manchmal Geduld hat und dass eine Schwäche vielleicht auch irgendwo als Schwäche noch bleibt. Nicht? Man vielleicht nur noch lernt, damit anders zu leben.
Ja.
Vielleicht auch bei den Entscheidungen ist es vielleicht auch manchmal so, dass es manchmal auch nicht die gute Entscheidung gibt. Das macht es ja manchmal so schwierig.
Das ist sehr schwierig.
Dass man sich dann irgendwann einfach für eins entscheiden muss und dann sagen muss, so wie ich jetzt entscheide, da bleibe ich jetzt einfach mal bei.
Ja.
Nicht, weil alles andere mich nur verrückt macht.
Ja. Dann ist es, ich danke Ihnen.
Dankeschön. Alles Gute, Frau Bender.
Alles Gute Ihnen auch.
Und dann begrüße ich unsere nächste Hörerin, die aus dem Saarland anruft. Grüß Sie Gott. Sie ruft ohne Namen an. Hallo, guten Tag.
Ja, guten Tag. Frau Horn, ich möchte Ihnen ein ganz großes Kompliment machen für diesen schönen Vortrag. Ich bin selbst Ärztin und habe mit Angst sehr viel zu tun. Und Sie tragen das in einer ruhigen Form von eigenen Beispielen vor. Also ich fand den Vortrag großartig.
Vielen Dank.
Und wirklich ganz, 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 ganz großartig. Und der mir auch sehr geholfen hat. Und ich bin selbst auch Ärztin, hatte 40 Jahre in der Praxis und habe schlimme Dinge jetzt erlebt und bin von der Angst im Moment, ich bin schon in einem höheren Alter, über 70, ne, so geprägt, dass es für mich so schade ist, diesen letzten Jahre so in Angst zu verbringen. Ne? Ich bin über 40 Jahre verheiratet, war immer alles gut und ich hätte auch die Praxis wahrscheinlich mit der Angst gar nicht geschafft. Anscheinend hatte ich die da auch gar nicht. Und jetzt hat mein Mann Ich war schwer krank, eine andere Lebenspartnerin oder Sexualpartnerin nennt er es, sich gesucht. Und das war immer meine Angst gewesen. Und dass das wirklich passiert und er mich 2 Jahre belügt, das hat mich so zurückgeworfen. Und jetzt, und ich trotzdem wusste ich, dass er, ich ihn nicht verliere. Ich war so im Gottvertrauen drin, dass er zurückkommt. Und habe dann unternommen, dass ich rausbekommen habe, wer das ist. Und er ist, hat mit dieser Frau Schluss gemacht. Aber in mir ist die tiefe Angst und kein Vertrauen mehr, dass ich das sich wiederholt.
Gut verstehen. Das, was mir in so einer Situation vielleicht noch hilft, dass in der Bibel steht, alles, das, was der Gottlose fürchtet, wird ihn treffen. Und das, was der Gottesfürchtige wünscht, wird er bekommen. Und das hört sich natürlich total krass an, vor allen Dingen auch in Ihrem Fall. Aber mein Vater war auch Landarzt und er hat immer gesagt, es war eine Patientin bei ihm, die jahrelang, über 30 Jahre gekommen ist, hat immer gesagt, eines Tages kriege ich Lungenkrebs, Herr Doktor. Und da sagt mein Vater immer, warum sollen Sie denn Lungenkrebs kriegen? Wir leben hier in einer ganz guten Gegend, Sie rauchen nicht. Ich verstehe das nicht, warum sollen Sie das kriegen? In Ihrer ganzen Familie gibt es keinen Krebs. Und dann sagt er, und mit 55 hat die Lungenkrebs entwickelt, sagt er, und ich habe es nicht verstanden. Und er sagt, er fragt sich, inwieweit nicht Ängste etwas bewirken. Und jetzt können Sie ja sagen, ja, ich bin ja nie gottlos gewesen, aber ich für mich habe jetzt immer gesagt, wenn ich mehr Ängste habe als Gottvertrauen, dann bin ich in dem Punkt gottlos. Ich kann ein sehr gottesfürchtiges Leben führen, aber in diesem einen Punkt lebe ich gottlos, so als wenn es Gott nicht gäbe. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, auch jetzt noch die Angst unter die Füße zu bringen, so wie ich das mit der Witwe gesagt habe. Okay, Jesus, ich habe panische Angst, Witwe zu werden. Aber wenn es passiert, wirst du mir die Kraft geben. Und so auch in der Situation. Jesus, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ich nicht mehr dich habe. Alles andere kann auch sehr schlimm sein, aber das ist das Allerschlimmste. Und dass die Angst nicht diese Macht über mich hat. Ich möchte nichts in meinem Leben, möchte ich Macht über mich geben. Und ich habe das zum Beispiel in Jerusalem mal erlebt. Da ist eine junge Mutter, 4 Kinder, hat Leukämie bekommen. Und meine Freundin hat sie besucht und hat gesagt, wie kannst du so fröhlich sein, wenn du Leukämie hast und du an Leukämie sterben wirst? Und dann hat sie angeguckt mit großen Augen, hat gesagt, ich werde doch nicht an Leukämie sterben. Ich werde dann sterben, wenn Jesus mich heimholt. Und wenn das durch Leukämie sein soll, dann ist es so. Aber ich gebe keiner Krankheit die Macht über mich und habe panische Angst vor ihr. Ich vertraue meinem Gott und wenn er sagt, komm nach Hause und es ist schon mit 40 oder mit 45, dann ist es so und ansonsten gebe ich dieser Krankheit nicht die Macht. Und so würde ich auch sagen, dass ich Ihnen den Rat geben würde zu sagen, okay, und selbst wenn es nochmal passieren sollte, es darf mich nicht beherrschen. Und erstmal gehe ich davon aus, dass es nicht so ist, weil sonst ist auch unser Verhalten immer wieder bahnlegend. Und man weiß es ja, das wissen Sie als Ärztin bestimmt noch besser als ich. Also mein Vater hat mir das immer gesagt, dass Frauen, die in einem Alkoholikerhaushalt groß geworden sind, gesagt haben, das will ich auf gar keinen Fall erleben, dass mein Mann Alkoholiker wird. Und sie heiraten einen Mann, der kein Alkoholiker ist und er entwickelt sich im Laufe der Ehe zum Alkoholiker. Und man hat große Studien darüber gemacht und fragt sich, ob nicht die Ängste der Ehefrauen auch damit für Auslöser sind durch ihr Verhalten. Ich hoffe, ich habe Ihnen da jetzt nicht wehgetan, bin Ihnen nicht zu nahe getreten, aber das ist das, wo ich mich immer zurückpfeife und sage, hoppla, Ute, reagierst du jetzt so und du bist praktisch wie so eine Prophetie, die du selber ausgesprochen hast, die sich dann auch erfüllt.
Ich meine, vielleicht können wir dazu noch sagen, Frau Horn, Sie hatten ja auch diese persönliche große Angst, das erinnere ich mich aus der letzten Sendung, vor eben einem Kopftumor. Und genau das ist bei Ihnen dann ja auch passiert, was ja statistisch auch nicht unbedingt die größte Wahrscheinlichkeit war.
Ich habe immer im Studium gedacht, weil ich auch viel auf der Neurochirurgie arbeite, hoffentlich werde ich niemals am Kopf operiert. Und genau das ist passiert. Es ist schon merkwürdig, warum man gerade das oft bekommt, wovor man die größte Angst hat. Und mir hat es wirklich geholfen, diesen Bibelvers zu lesen, das, was der Gottlose fürchtet, das trifft ihn. Und dass ich in dem Moment, wobei ich ja auch immer an Gott geglaubt habe, aber da habe ich mein Vertrauen nicht auf ihn gelegt, so wie ich das jetzt zum Beispiel gemacht habe, als ich mit den vielen kleinen Kindern zusammen war und gesagt habe, okay, ich könnte natürlich theoretisch Witwe werden, Aber ich setze jetzt mein Vertrauen darauf, dass egal wie es ausgeht, ob ich Witwe werde oder nicht, werde ich weiter geborgen in Gott bleiben. Und das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Sache. Weil sonst verhalten wir uns so, dass es doch vielleicht eintrifft. Ist meine Theorie.
Denke.
In der ganzen Zeit meiner Ehe war das für mich überhaupt gar nicht, war das keine Angst.
Ja,
war das keine, es war für mich klar, dass wir zusammenbleiben und dass es das nicht gibt.
Mhm.
Ich war komplett überrascht. Ne?
Mhm.
Nur bin ich schwer krank geworden, ne? Und die Sexualität war nicht mehr so. Und da kam das und ich konnte das auch gar nicht. Ich habe immer noch geglaubt, das ist nicht der Fall. Also ich kann das, glaube ich, nicht, dass ich es jetzt durch die Ängste da irgendwo initiiert habe. Sondern für mich war das klar, das ist bei uns, gibt's das nicht. Und dann ist es plötzlich doch. Und dann muss ich jetzt dazu sagen, ich bemühe mich, zu ihm sehr liebevoll zu sein. Er ist wieder hier im Haus und sehr gut mit, habe aber jedes Mal vor einem Gespräch Angst, ne? Dass ich etwas Falsches sagen könnte. Dass ich ihn irgendwie wieder verletzen würde, indem ich ihm also etwas sage, was er eigentlich nicht will. Ne? Und dann getraue ich schon gar kein Gespräch mehr. Ne? Also ich bin im Moment von diesen Angst, irgendwo beherrschte mein Leben.
Das ist natürlich auch ein gebrochenes Vertrauen, was natürlich da auch sein Tribut fordert erst einmal und was vielleicht auch langsam erst wieder aufgebaut werden muss. Frau Horn?
Ja, vielleicht war jetzt auch, dass ich das jetzt noch erzählen durfte, für jemand anderen wichtig und jetzt nicht konkret für Sie, dass es das erste Mal so ist. Aber beim zweiten Mal jetzt, also in der Situation, wo Sie jetzt sind, ist ja doch die Angst da und ich würde mir wünschen, dass Sie diese Angst wirklich so auch erleben, dass Sie die an Gott abgeben können und sagen, okay, das Schlimmste ist, es passiert wieder, aber ich rechne jetzt erstmal damit, dass wir das gut miteinander hinkriegen, so wie wir es die ganzen 40 Jahre auch hingekriegt haben. Und das ist ja ein riesen Liebesbeweis für Ihre Ehe, dass er zurückgekommen ist und dass Sie das jetzt leben können, dass Sie das in die Vergebung bringen konnten. Das können ja auch viele nicht. Manche machen schon nach einem One-Night-Stand, werfen Sie 30 Jahre Ehe weg und sagen, das geht gar nicht, das kann ich nicht vergeben. Aber Sie haben ja eine große Vergebungsbereitschaft auch in Ihrer Ehe und ein ganz, ganz großes Fundament an gelebter Zeit, an gelebter Liebe. Und das finde ich sehr schön. Und das gibt mir ganz viel Hoffnung, dass Sie das schaffen.
Das ist richtig. Da kommt aber eine ganz andere existenzielle Angst noch dazu, dass Sie jetzt sich ganz auf Gott verlassen, was ich zwar tue.
Ja.
Wirklich, das überrascht mich sehr, mit welchem Dings ich auf Gott vertrauen kann, dass das wieder gut wird.
Mhm.
Und dann könnte es ja auch sein, dass unser Gott gar nicht gibt.
Mhm. Ja. Auch da sind Sie wahrscheinlich nicht ganz alleine mit. Es gibt wirklich Personen von ganz tiefen, großen Glauben, die dann am Ende des Lebens plötzlich mit Wucht noch einmal in diese Zweifel hineingestürzt wurden. Mhm. Frau Horn, wie würden Sie dann damit umgehen?
Ja, das ist natürlich ganz furchtbar. Also das, was ich halt gemacht habe, ich habe ein sogenanntes Wunderbuch geschrieben. Also ich versuche, die ganzen Geschichten, die ich mit Gott erlebe, aufzuschreiben. Und wenn ich dann im Zweifel bin und denke, bildest du dir eigentlich alles ein oder stimmt das überhaupt? Oder gerade je nachdem auch, in welchen Situationen man ist, dann gucke ich da nochmal rein und sage, aber das und das und das habe ich doch alles erlebt und das war doch alles wahr. Und das hilft mir, das andere hilft mir, nicht aus der Gemeinschaft zu fallen, also mit anderen Menschen, die auch glauben. Und ich habe das manchmal so schön zu einer Freundin gesagt, ich glaube, im Moment ist dein Jesus Christus in dir größer als meiner in mir. Ich habe im Moment keinen Glauben für die Sache, dass das noch gut wird. Und wir haben auch ganz, ganz viel traurige Dinge erlebt in unserem Leben. Und dann zu erleben, dass jemand anders mich mitträgt, dieses Stück, wo ich jetzt nicht laufen kann. Das ist, glaube ich, ganz wichtig und ja, es kann auch helfen, einfach Lobpreislieder anzumachen, einfach eine CD reinzuwerfen, wenn man selber nicht mehr singen kann. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig.
Auf jeden Fall wünschen wir Ihnen von Herzen Gottes Segen für Ihren weiteren Weg, viel Kraft und auch immer gute Menschen an der Seite, die Ihnen genau helfen können, sich in solchen Zeiten auch mit durchgetragen zu werden. Alles, alles Gute Ihnen, Gottes Segen ins Saarland.
Danke.
Und ich begrüße nun Frau Schmidt aus Gräfrath in dieser Sendung. Grüß Sie, Frau Schmidt.
Grüß Sie, Frau Fröhlich. Grüß Sie, Frau Horn. Bin ich auf Sendung?
Ja, Sie sind.
Ja, ich wollte mich ganz herzlich bedanken und ich habe eine Frage an die Frau Dr. Horn, weil vom Verstand her leuchtet mir das alles ein, aber ich kriege das irgendwie nicht umgesetzt. Und ich merke auch, wenn ich die Kontrolle verliere, ich meine, ich muss alles kontrollieren, auch mit den Kindern. Und wenn mir das nicht gelingt, dann verliere ich total das Gottvertrauen. Und ich weiß, dass das nötig ist, aber ich weiß auch nicht, gibt es da einen Tipp, wie man mehr Gottvertrauen bekommen kann? Also das ist manchmal dann, das ist ja auch ein Risiko, das Leben ist ein Risiko und das fällt mir sehr schwer, das zu akzeptieren.
Ich würde Ihnen wünschen, dass Sie eine andere Frau an Ihre Seite bekommen, die vielleicht mit Ihnen zusammen Gott sucht. Also ich habe mich regelmäßig einmal die Woche mit einer Frau getroffen und habe in einer Gruppe habe ich für meinen Mann gebetet, in der anderen haben wir für unsere Kinder gebetet und bis jetzt mache ich das, dass ich mit anderen zusammen für unsere Kinder bete. Und das finde ich eine ganz schöne Sache, Gottvertrauen zu lernen und dann auch aufzuschreiben, wo habe ich Gebetserhörungen zum Beispiel erlebt, ist für mich auch ganz wichtig. Und ich habe auch die Gnade des Nicht-Alles-Wissen-Müssens entdeckt für meine Kinder. Also meine Kinder sind jetzt 32 Jahre bis 21 Jahre und jetzt erfahre ich langsam, was sie so alles noch gemacht haben, was ich nicht wusste. Und dann kann ich manchmal wirklich durchatmen und sagen, gut, dass ich nicht alles wusste. Und das half mir auch, ein Stück Kontrolle abzugeben und zu sagen, ich werde meine Kinder nicht überall behüten und beschützen können. Und ich werde auch Fehler machen als Mutter. Und diese beiden Gewissheiten, die einfach sind, und da zu sagen, Gott, aber ich vertraue dir, dass du die Übersicht hast und dass du mir zeigst, wenn ich irgendwo ja hingehen muss oder was nachfragen muss und wenn ich irgendwas wissen muss über meine Kinder, was ich so natürlicherweise nicht weiß, dann bitte ich dich, dass du mich darauf aufmerksam machst oder dass ich zum Beispiel einen Impuls bekomme, geh jetzt hoch und kontrolliere, ob dein Kind immer noch am Computer ist oder nicht. Und da bin ich sehr hellhörig geworden. Das, was andere vielleicht Intuition nennen, da habe ich ein Stück weit gelernt, in der Bibel steht, meine Schafe hören meine Stimme, dass ich sage, Gott, redest du gerade zu mir, soll ich jetzt wirklich hochgehen? Und so bin ich ein Stück weit, ich bin jetzt seit gut 30 Jahren auf diesem Weg, dass ich das versuche sehr ernst zu nehmen und ein Stück weit dann auch sicherer zu werden. Aber natürlich habe ich auch Zweifel und wir haben auch Situationen gehabt, wo ich nur noch bitterlich geweint habe, auch über das eine oder andere Kind, weil gar nichts mehr lief. Also das ist kein Selbstläufer, dieses Gottvertrauen. Und es muss immer wieder, errungen werden.
Mhm. Es gibt ja auch diese Müttergebetskreise, eine ganze Bewegung, Müttergebete, die auch mit, findet man auch, wenn man im Internet sucht, Anleitungen, Vorschläge für Abläufe, wo man sich mit anderen Müttern zusammentun kann. Genau. Was mir persönlich als Mutter vielleicht das auch noch dazu auch hilft, ist mir zu sagen, dass meine Kinder das Vertrauen brauchen. Also dass ich mich manchmal am Riemen reiße und mir denke, wenn ich sie jetzt mit dieser Ängstlichkeit konfrontiere, dann können sie auch kein wirklich gutes Selbstvertrauen entwickeln. Das heißt, ich muss mich manchmal auch selber dann ein wenig treten und sagen, also die brauchen das Vertrauen jetzt, ansonsten werden sie dann auch mit Ängstlichkeiten ins Leben gehen.
Ja, das ist sehr gut. Vielleicht kann ich noch kurz etwas erzählen, was ganz frisch ist. Und zwar, wir sind gerade eine Woche in Israel gewesen, in Jerusalem, mein Mann und ich, und waren in dem sogenannten Vaterhaus. Das ist ein reines Gebetshaus für Israel auf dem Ölberg. Wir hatten immer diesen wunderbaren Blick über Jerusalem und haben uns da zum Gebet zurückgezogen. Und ich habe dann auf dem Weg hin, aber ich habe das am Anfang der Sendung schon gesagt, dass ich nicht gerne wegfahre von zu Hause und nicht gerne in Urlaub fahre. Und ich war irgendwo sehr unausgeglichen und grantig. Also mein Mann liebt wegfahren und ich nicht. Und dann war ich auch irgendwie gar nicht lieb zu ihm. Und er guckte mich nur an und sagte, weißt du, Ute, was ich merke? Du bist ungeborgen. Also er hat nicht irgendwie gesagt, du reißt dich doch mal am Riemen oder mach oder das oder so, sondern hat einfach eine Diagnose gestellt, sage ich mir, du bist ungeborgen. Da habe ich gesagt, ja, das stimmt, ich bin ungeborgen. Aber ich habe doch schon so viele Krankheiten erlebt, so viele ja, wo ich am Rande des Todes war und da war ich geborgen in Gott. Warum bin ich denn jetzt ungeborgen? Und das stimmt, ich habe Gott nicht gespürt, ich habe keinen Frieden in meinem Herzen gehabt und ich denke, das gibt's doch nicht, was ist nur los? Und wir haben dann in diesem Gebetshaus, gab es junge Menschen, die ganz viel Musik gemacht haben, Gott gelobt haben und ich saß dann einfach 3 Stunden mal in so einer Anbetungszeit. Und dann habe ich gesagt, Jesus, kannst du mir nicht da helfen? Warum bin ich immer so ungeborgen, wenn wir in Urlaub fahren oder wegfahren? Und dann habe ich angefangen zu schreiben und ich habe 6 Seiten geschrieben, was ich alles mit Urlaub verbinde. Und ich bin schon überfallen worden, ich bin schon bestohlen worden. Und ja, ich habe schon mal 5 Kilo abgenommen in einer Woche, weil ich nichts zu essen fand und. Das habe ich alles aufgeschrieben. Ich hatte das alles irgendwie auch schon mal ihm gebracht, aber... Ja, und jetzt habe ich gesagt, Jesus, kannst du mir nicht ein Bild zeigen, wie ich mich fühle? Und dann habe ich mich gesehen innerhalb einer Wüste stehend, keine Oase, kein Schatten, kein Baum, kein Nichts, rundherum für mich Gefahr. Aber ich konnte die Gefahr auch nicht sehen. Und ich sage, genau so fühle ich mich, wenn ich irgendwo wegfahre. Und dann habe ich gesagt, Jesus, das will ich aber nicht. Ich möchte auch, wenn ich wegfahre, geborgen sein. Und ich möchte nicht nur sagen, in Krefeld, wo ich wohne, bin ich geborgen oder wenn mein Mann da ist, bin ich geborgen, sondern ich möchte einfach in dir geborgen sein. Und dann hat er mir ein wunderschönes Bild vor die Augen gemalt. Und ich habe einen Falkner gesehen, der mit ausgebreitetem Arm da stand und der Falke landete auf seinem Arm. Und dann hat dieser Falkner gesagt, flieg. Und dann flog der Falke weg. Und dann hat er gesagt, komm nach Hause. Und dann kam der wieder. Und ich habe sofort empfunden, das ist Jesus als Falkner und ich als Falke. Und ich habe gesagt, das mache ich jetzt fest. Ich möchte immer in dir geborgen sein, in meinem Falkner, der mich am besten kennt, der mich erzieht, der weiß, wann es Zeit ist zu fliegen, wann es Zeit ist auszuruhen, nach Hause zu kommen. Und das Bild, das ist jetzt seit 2 Wochen in mir und das ist so ein starkes Bild, dass ich sage, ja, so möchte ich leben, in allen Ängsten, in allen Schwächen, die ich habe. Und vielleicht hilft das dem einen oder anderen auch.
Das ist wirklich genau ein starkes Bild, das können wir gerne mitnehmen, denke ich, noch am Ende dieser Sendung zum Thema, wie mache ich meine Angst Beine? Es hat noch Hörer gegeben, die noch auf Sendung hätten gehen können, wollen, aber leider hat die Zeit jetzt nicht mehr gereicht. Ich denke aber, dass gerade auch vielleicht bei dem letzten Bild, das Sie uns genannt haben, für den einen oder anderen noch etwas dabei war. Ich nehme noch mit, Frau Horn, diesen Satz, die Angst unter die Füße bekommen. Mir kam dabei auch der Gedanke an Jesus, der sich ja irgendwann mal als Petrus besorgt um ihn ist, was das seinen Weg zum Kreuz angeht und dann sich sehr barsch an ihn wendet und ihm sagt, geh weg, geh hinter mich, Satan, also nach hinter mich. Und da habe ich auch gedacht, das ist das, was wir vielleicht auch unseren Ängsten manchmal etwas streng mit Gott zusammen gebieten können. Hinter Jesus, dahinter, der Platz ist dahinter. Und vorne ist einer, der vorne stehen sollte. Vielleicht können, genau, das Bild kam mir jetzt noch gerade dazu. Vielen Dank, Frau Horn, auf jeden Fall.
Ja, ich danke Ihnen auch, Frau Fröhlich, für die guten Fragen.
Dankeschön. Ich danke auch unseren Hörerinnen und Hörerinnen fürs Anrufen. Und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, diese Sendung noch einmal hören möchten, dann können Sie beim CD-Dienst einen Mitschnitt bestellen unter der Nummer 08328 921 120, 08328 921 120. Vielleicht kennen Sie auch jemanden, von dem Sie glauben, dass die Sendung eine Hilfe sein könnte, oder Sie verweisen aufs Internet www.horeb.org und dort im Podcast unter der Rubrik Lebenshilfe. Alles Gute Ihnen, alles Gute, Frau Dr. Horn, Ihnen Gottes Segen. Wir freuen uns aufs nächste Mal und ich verabschiede mich auch. Mein Name ist Gabi Fröhlich.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.